Unser viertes Thema, der Sündenfall. Wir werden heute den Bericht lesen in der Bibel, wie es dazu kam, dass der Mensch sich von Gott trennte. Letztendlich müssen wir sagen, eine katastrophale Geschichte, die wir hier lesen. Aber um es gleich vorwegzunehmen, diese katastrophale Geschichte kann auch einen guten Ausgang nehmen. Und das wollen wir uns heute anschauen. Wir finden diesen Bericht in 1. Mose Kapitel 3. Wir werden aber zuvor noch in 1. Mose Kapitel 2 einen Vers lesen. Wir erinnern uns, Gott hat alles sehr gut geschaffen gehabt. Da war nichts, wo böse war. Da war nichts, wo sündhaft war. Gott hat alles frei von der Sünde geschaffen. Ja, wir steigen ein in unsere Betrachtung 1. Mose Kapitel 2 und lesen dort 16 bis 17. 2. Mose Kapitel 2, 16 bis 17. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Ja, jetzt muss man sagen, an der Stelle, Gott hat alles sehr gut geschaffen, das wissen wir. Gott hat alles frei von der Sünde geschaffen. Warum pflanzt denn Gott in die Mitte des Gartens einen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, von dem der Mensch nicht essen darf? Das können wir nur so erklären, dass Gott ist ein Gott der Liebe. Er möchte geliebt werden und er liebt. Und Liebe ist etwas, wo nicht erzwungen ist. Gott möchte, dass die Geschöpfe, die er geschaffen hat, ihn freiwillig lieben. Dass sie freiwillig zu ihm gehen und sagen: Hey, Gott, ich liebe dich aus ganzem Herzen. Du bist groß, du bist wunderbar, du bist barmherzig und gnädig und gütig. Ich anerkenne das, du bist auch gerecht, ich anerkenne das. Und ich wähle aus freiem Willen die Gemeinschaft mit dir. Ich liebe dich aus ganzem Herzen. Das ist das, was Gott möchte. Damit der Mensch letztendlich in der Lage ist, auch sich gegen Gott zu entscheiden, bietet Gott ihm eine Möglichkeit an und sagt: Da steht ein Baum, von dem kannst du essen. Du musst nicht mit mir zusammen sein, aber ich will, dass du mit mir zusammen bist. Ich lade dich ein, ich bitte dich, sei mit mir zusammen. Da war nur ein Baum in der Mitte des Gartens, wo Gott gesagt hat, von dem dürft ihr nicht essen. Alle anderen Bäume im Garten, von denen durfte der Mensch essen. Da durfte er sein Leben genießen. Er durfte sich erfreuen an diesen Bäumen. An der ganzen Schöpfung durfte er sich erfreuen. Nur diesen einen Baum, den musste er meiden. Wir lesen das in 1. Mose Kapitel 2, Vers 9. Und Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Also da waren zwei besondere Bäume, einer des Lebens und einer der Erkenntnis des Guten und Bösen. Von dem Baum des Lebens durfte der Mensch essen, von allen anderen Bäumen durfte der Mensch essen. Und die waren lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Die waren nicht schlecht, da war nichts Negatives an denen oder nichts Nachteiliges. Gott hat dem Menschen alles gegeben, was er brauchte. Und jetzt sagt er zu ihm: Lieber Mensch, Adam, Eva, ich möchte, dass ihr aus freiem Willen mit mir zusammenlebt. Ich habe euch zu intelligenten Wesen geschaffen. Ich möchte, dass ihr euch ganz bewusst für mich entscheidet. Wenn ihr das aber nicht macht, dann seid euch dieser Sache bewusst, dass ihr ganz gewiss sterben werdet. Gott hat den Menschen gewarnt: Wenn du dich gegen mich entscheidest, dann wird dein Leben enden. Er hat nicht unbedingt gesagt, du wirst in dem Moment sterben, wo es geschieht. Er hat ihm gesagt: Wenn du davon isst, dann wirst du ganz gewiss sterben. Und sterben heißt ganz einfach, dein Leben ist erloschen. Es gibt kein Leben mehr. Leben gibt es nur in der Gemeinschaft mit Gott. Ohne Gemeinschaft von Gott kein Leben. Tod, Vergänglichkeit, Ende. Kein Leben mehr. Wir gehen weiter. Es kommt dazu, im Kapitel 3, Vers 1, dass es zu einer sehr unglückseligen Begegnung kommt. 1. Mose Kapitel 3, Vers 1. Die Eva nähert sich diesem Baum dort. Und bei dem Baum befindet sich eine Schlange, ein Wesen, das in der Lage ist, zu sprechen. Und das alleine hätte die Eva schon stutzig machen können. Ja. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Eva begegnet einer sehr ungewöhnlichen Schlange. Und diese Schlange ist schlau, sie ist listig. Und die kommt nicht einfach daher und sagt, komm, iss doch von der Frucht und entscheide dich gegen Gott. Sondern die Schlange beginnt mit der Eva ein Gespräch. Die wickelt sie so ein. Und wir wissen, wenn wir mit jemandem in einem guten Gespräch sind, da entsteht eine Beziehung, da entsteht Vertrauen, da fühlen wir uns dann wohl. Und offensichtlich hat das die Schlange sehr gut hinbekommen. Sie spricht zur Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Ja, eine harmlose Frage. Sollte denn Gott das gesagt haben? Ist doch komisch, oder? Und eine Frage ist keine falsche Aussage. Eine Frage ist auch keine Lüge. Eine Frage ist einfach etwas, wo ich was wissen möchte, wo ich einfach ins Gespräch komme, vielleicht ein bisschen die Gedanken anrege oder vielleicht auch ein bisschen die Gedanken lenke. Und so hat die Schlange das benutzt hier. Sie hat die Gedanken der Eva gelenkt. Die Schlange an der Stelle, naja, wer war denn das? Wenn wir in die Offenbarung gehen, Offenbarung Kapitel 12, und dort den Vers 9 lesen, dann werden wir uns, also da wird uns ganz eindeutig vor Augen geführt, wer denn diese Schlange war. Dort heißt es, so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannt, der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Es ist der Drache, die Schlange, der Teufel und der Satan. Niemand anders als der Satan selbst ist hier auf die Eva zugegangen. Satan war an der Stelle, wo er das gemacht hat, war er schon von Gott abgewichen, von Gott abgefallen. Wir haben nur wenige Berichte in der Bibel, die davon schreiben, dass das passiert ist und wir können es auch nicht begründen, warum Satan abgefallen ist. Den wohl ausführlichsten Bericht finden wir in Hesekiel Kapitel 28 und dort vom Vers 12 weg. Dort wird uns berichtet, zunächst, wenn wir den größeren Zusammenhang lesen, ein Klagelied über den König von Tyros. Der König von Tyros war ein sehr angesehener König, ein sehr reicher König. Er hat Handel betrieben und er wurde unermesslich reich. Und in seinem Herzen stieg offensichtlich der Gedanke auf, ich wäre ja eigentlich selber Gott. Das finden wir einige Mal im Kapitel 28. Hier zum Beispiel im Vers 2 heißt es, Menschensohn, spricht zu dem Fürsten von Tyros, so spricht Gott der Herr. Weil sich dein Herz erhoben hat und du gesagt hast, ich bin Gott und sitze auf einem Götterthron mitten im Meer, da du doch nur ein Mensch und kein Gott bist und weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichstellst und so weiter. Ja. Im Vers 9 auch wieder, wirst du denn angesichts deiner Mörder auch noch sagen, ich bin Gott, da du doch ein Mensch und nicht Gott bist, in der Hand derer, die dich durchbohren? Also da wird schon das Ende angedeutet von ihm, aber er denkt immer noch, ich bin Gott. Im Vers 6 sagt er, weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichgestellt hast. Der König von Tyros sagt, hey, ich bin kein Geschöpf Gottes mehr, ich selber bin Gott, ich bin der Höchste. Und jetzt, wenn wir das Kapitel 28 hier weiterlesen, im Vers 12, dann heißt es dort, Menschensohn, stimme ein Klaglied an über den König von Tyros und sprich zu ihm. So spricht Gott der Herr. O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. In Eden, im Garten Gottes, warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburinen und Flöten waren bei dir, am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Ich lese weiter, das war jetzt 13, jetzt 14. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub, ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Und du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an. Das war jetzt 15 bis zur Hälfte. Also Gott hat hier einen Cherub geschaffen. Wir merken, wir haben uns wegbewegt von dem König von Tyrus. Wir sind nicht mehr bei dem König von Tyrus auf der Erde. Wir sind plötzlich im Garten Gottes, in Eden. Wir sind im Himmel. Und Gott hat einen Cherub, einen sehr, sehr hohen Engel, wenn nicht überhaupt den höchsten Engel geschaffen. Und der war vollkommen. Da war nichts Böses in dem. Aber wenn wir Vers 15 weiterlesen von der zweiten Hälfte weg, bis Sünde in dir gefunden wurde. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und dein Inneres mit und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Genau, da lesen wir vom Sündenfall von Satan. Und wir sehen, der war wunderbar ausgestattet. Er war geschmückt, er war herrlich anzusehen. Da war Musik bei ihm und er trieb Handel. Er war in Beziehung mit den anderen. Da fand ein Austausch statt, was auch immer. Er war einfach vollkommen, großartig, wunderbar. Sehr angesehen offensichtlich und all das hat dazu beigetragen, dass es ihm zu Kopf stieg und plötzlich ist in ihm Sünde aufgekommen. Er wollte nicht mehr ein Geschöpf Gottes sein, er selber wollte Gott sein. Ich bin Gott, das war sein eigentlicher Gedanke. Und er wollte das mit Gott ausfechten, austragen. Es entstand ein Kampf und dieser Kampf hat sich ausgedehnt auf die Erde. Er war die Schlange oder er begegnete in der Form einer Schlange der Eva und stellt so eine harmlose, listige Frage. Ja, wir lesen weiter hier, 1. Mose. Wir sind wieder zurück bei dieser Tragödie, die sich hier zugetragen hat. Wir lesen weiter die Verse 2 und 3. Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Ja, die Schlange hat die Frau so gefragt, sollte denn Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Ja, die Frage war schon nicht ganz korrekt, oder die Frage an sich ist ja korrekt, aber der Gedanke, der transportiert war, der war nicht korrekt. Aber die Frau, die antwortet ja ganz, ganz brav und sagt, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Ja, wir dürfen praktisch von jedem Baum essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit er nicht stirbt. Von dem einen Baum, der Baum des Lebens, von dem durften sie ja essen. Aber von dem einen Baum, da durften sie nicht essen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Die Eva gibt korrekte Antwort. Da sprach die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und jetzt geht die Schlange so in einen Frontalangriff hinein. Ja. Die Schlange sagt, keineswegs werdet ihr sterben, keine Frage mehr, sondern eine glatte Lüge. Eine Lüge, die sich selbst bis heute noch durchzieht. Viele Menschen denken, sie sind unsterblich. Das ist ein Fehler. Der Mensch ist sterblich. Nur in der Gemeinschaft mit Gott kann der Mensch ewiges Leben haben. Und die Schlange sagt zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. In anderen Worten, Gott hat euch angelogen. Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Gott hält etwas zurück vor euch. Er behält sich etwas vor. Er sagt, das ist nur für mich. Ihr dürft das nicht. Eine höhere Daseinsstufe erreichen. Neue Erkenntnis gewinnen. Gott möchte die Menschen dumm halten. Das ist die Saat, die Samen in die Gedanken der Eva sät. ihr werdet nicht sterben. Gott meint es am Ende ja nicht so gut mit euch, wie er tut. Er ist ja nicht der Liebe, für den er sich ausgibt. Kommt, ich zeige dir, wo es hingeht. Ich zeige dir einen Weg, wo du mehr für dich bekommen kannst. Und du wirst sein wie Gott. Merkt ihr die Parallele zu dem, was wir in Hesekiel 28 gelesen haben? Der König von Tyrus sagt, ich bin Gott, was brauche ich denn? Ich bin der Höchste. Der Teufel sagt, ich bin Gott. Und genau den Gedanken pflanzt er den Menschen ein. Ihr werdet sein wie Gott. Das Tragische an der Geschichte ist, dass der Mensch ja bereits wie Gott war. Erinnern wir uns an den Schöpfungsbericht 1. Mose 1, 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und so weiter. Uns ähnlich. Der Mensch war im Bilde Gottes geschaffen. Der Mensch war im Wesen Gott ähnlich. Das haben wir uns schon überlegt. Er war liebevoll, aber hatte einen dienenden Charakter. Es ging nicht um ihn selber. Er sagt, ich bin Geschöpf und Gott ist der Herr. Und das ist in Ordnung so. Aber die Schlange sagt, hey, du kannst selber Gott sein. Mach es nur und dann bist du Gott, dann bist du der Höchste. Und plötzlich kehren sich die Gedanken um. Es geht nicht mehr darum, dem anderen zu dienen, sondern es geht plötzlich darum, ich bin der Höchste und mir soll gedient werden. Diesen Gedanken hat die Schlange da eingepflanzt. Und geschieht das, was nicht hätte geschehen dürfen. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Und dann ist es geschehen. Die Frau sah zunächst, es war nur begonnen hat es mit einem Gespräch an dem Baum. Und jetzt wendet die Frau ihren Blick auf diesen Baum. Und sieht, ja, die Frucht, die wäre was. Die sieht doch lecker aus. Es macht ihr Lust. Sie sagt, wie gerne würde ich das doch mal probieren. Die anderen kenne ich schon. Aber der, das wäre mal was Neues. Und vielleicht, Gott hat doch wirklich, hält uns wirklich etwas zurück. Das könnte ich jetzt aber haben. Und ich würde es so gern mal probieren. Und in ihr wuchs die Begierde. Er wurde begehrenswert. In Gedanken sagt, ich möchte es eigentlich schon. Ja. Und plötzlich wurden diese Gedanken reif. Und sie nahm von der Frucht und aß. Und sie gab auch ihren Mann davon und er aß. Ja, damit ist etwas geschehen. Denn allein die Frucht zu essen, nur zu essen, das war noch nicht das Problem. Ja, einmal abzubeißen bei so einer Frucht, das war nicht das eigentliche Problem. Das war eine kleine Sünde. Und wenn wir uns vorstellen, welche Dinge wir heute tun als Menschen, dann wissen wir, dass das Essen einer Frucht nur eine Kleinigkeit ist. Es geht nicht in erster Linie um das Essen der Frucht. Es geht darum, welche Gedanken eingepflanzt wurden, das Misstrauen, das gesät wurde, dieser Beziehungsbruch, der hier stattgefunden hat. Um den geht es eigentlich. Das Misstrauen in Gott und in den Schöpfer. Ja, und die Schlange hatte recht. Ihre beiden Augen wurden geöffnet. Sie erkannten mehr die Menschen, aber das war nicht zum Segen für die Menschen. Das ist, wenn wir heute uns erinnern an Dinge, die wir getan haben, die wir bereuen, Sünden, die wir begangen haben, wir können uns leider immer noch daran erinnern, aber das ist für uns kein Segen, das ist ein Fluch. Wie gerne hätten wir diese Bilder aus dem Kopf und wir bekommen sie einfach nicht raus. Wie gerne würden wir unser Wesen wieder völlig ändern davon und es gelingt uns nicht aus eigener Kraft. Aber Gott lässt den Menschen nicht allein. Wir lesen weiter in 1. Mose 3, Vers 9. Gott kommt zu dem Menschen und er spricht zum Menschen, wo bist du? Diese Frage ist nicht eine Frage, wo Gott wissen wollte, hey Adam, wo bist du nochmal? Ich habe dich verloren. Sondern das ist eine Frage, die dem Menschen bewusst machen soll, wo stehst du jetzt? Wie stehst du jetzt zu mir? So wie die Schlange mit einer Frage gelenkt hat, so möchte Gott auch mit einer Frage lenken. Gott meint es ja gut mit dem Menschen. Und er kommt nicht her und sagt, so, du hast gegessen, ich habe dir das verboten und jetzt stirbst du, das war's. Sondern Gott sagt, überleg mal, wo du jetzt stehst. Und Gott lässt dem Menschen Zeit für diese Überlebung, noch viele, viele Jahre. Und er lässt überhaupt diese Sache mit der Sünde noch weiterlaufen, viele Jahre, 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 Jahrtausende, bis die Sünde zu einem Maß ausreift, wo es schlimmer nicht mehr geht und das ganze Universum erkennen muss, Gott hat Recht, Gott ist gerecht, aber der Mensch hat Unrecht. Der sündigt, hat Unrecht. Mit der Sünde kam all das Leid über die Welt. Gott hat das Leid nicht geschaffen, aber Gott bereitet einen Weg, dass dieses Leid von der Welt wieder verschwinden wird. Wir wissen, dass es Gott alles gekostet hat. Er hat sich am Schluss selber gegeben. Also wir lesen das, Gott kündigt das ja auch hier schon an, 1. Mose 3, Vers 15. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das sagt Gott dann als eine Urteilsrede über die Schlange. Und er sagt, zwischen dir und dem Menschen wird es keine Freundschaft geben, weil sonst wäre der Mensch verloren. Es wird Feindschaft sein zwischen euch beiden. Und der Nachkomme, der Same der Frau, wird deinen Kopf zertreten, ein besonderer Nachkomme der Frau, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Da wird es einen Kampf geben auf Leben und Tod. Der wird dem Nachkommen der Frau etwas kosten, aber am Ende wird es der Schlange das Leben kosten. Und durch diese Erlösungstat, die Jesus vollbringt, dann ist ewiges Leben auch wieder möglich. Wir lesen das im Römerbrief, im Römer 5, 17. Und dort heißt es, denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Es ist Jesus Christus, der durch sein Opfer, das er bringt, Erlösung bewirkt für die Menschen. Durch dieses Opfer können die Menschen erkennen, wie Gott wirklich ist. Wir Menschen wurden verführt, wir haben Gott noch nie in dieser Form kennengelernt und in Jesus offenbart sich Gott. Er zeigt, das ist mein Wesen. Ich gehe bis zum Äußersten für meine Schöpfung. Ich bin bereit, mein Leben zu geben, damit ihr leben könnt. Der Mensch kann wiederum erkennen, wie Gott ist. Und Gott gibt seinen Geist und ist bereit, aus dem Menschen eine neue Schöpfung zu machen und Sünde aus seinem Leben auszutilgen. In Jesus, in Adam kam der Tod und die Übertretung. In Jesus Christus, dem zweiten Adam, kommt das ewige Leben und die Befreiung von Sünde und Schuld. Ähnlich klingt es auch in Römer 6, 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wenn wir sündigen, empfangen wir einen Lohn und der Lohn ist der Tod. Das ist ewige Vergänglichkeit, ewige Vernichtung, aus, Ende. Aber in Jesus Christus empfangen wir Gnade, empfangen wir ewiges Leben, empfangen wir ein Leben in Herrlichkeit. In Jesus Christus wird all das Leid dieser Welt ein Ende finden und zu Ende gehen. Lesen wir dazu noch in Offenbarung 21, Vers 4. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Gott blickt nicht einfach teilnahmslos zu, wenn es uns schlecht geht und wenn wir an den Konsequenzen der Sünde leiden. Gott hat eine Lösung bereitet und diese Lösung heißt ewiges Leben in Jesus Christus. Leid, Krankheit, Tod, Trauer, das ist nicht unbedingt Konsequenz einer persönlichen Sünde, es ist aber Konsequenz einer sündhaften Welt, einer Welt, die in Sünde gefallen ist. so kann auch ein lieber Mensch an einer Krankheit erkranken und ein Übeltäter vielleicht scheinbar ein sorgloses Leben führen bis ins hohe Alter. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass jedes Leben am Ende im Tod endet. Es sei denn, man hat sich erneut mit Jesus Christus verbunden. In Jesus Christus haben wir das ewige Leben. Ich komme zur Schlussfolgerung dieser Einheit. Die Handlung gegen den ausdrücklichen Willen Gottes führt zu einer Trennung. Das haben wir im Fall von Eva gesehen und das gilt heute genauso noch weiter. Gott bewirkt aber die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit ihm und untereinander und führt wieder zum vollen Leben. Das müssen wir uns bewusst machen. Gott will Wiederherstellung. Gott will Wiederherstellung der Beziehung. Er will Wiederherstellung des Inhalts des Lebens zu einem sinnvollen, glücklichen Leben. Und er will Wiederherstellung des ewigen Lebens.